Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions. Folge 77 ist es schon. Heute reden wir über Spiritualität und Naturglauben, Naturalismus. Was bedeutet das? Wir werden viel definieren, viel diskutieren. Und das tun wir wie gewohnt aus unserer naturwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Perspektive mit Max, dem Hausphilosophen, und mir, Adrian, Psychologen im Haus. Willkommen im Studio, Max.
Hausphilosoph hört sich so an, als wäre ich so domestiziert. Es gäbe auch, es gibt auch wilde Philosophen, genau. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Die meisten sind wild.
Die benehmen sich einfach nicht.
Sehr schwierig, einen zu domestizieren.
Genau. Es ist jahrelange Zucht.
Es ist normalerweise, ja, ernähren sie sich von Zigaretten und Whisky.
Du musst immer auswählen für die, die die besten Gedanken haben, aber auch am bravsten sind, den Abwasch machen und so. Es beißt sich eben, schwierig.
Sehr, sehr schwierig.
Ja, ich bin auch gespannt auf die Folge. Vor allem diese Strömung in der Philosophie, die man manchmal Naturalismus nennt, wo sich Leute so, ja, verschreiben der empirischen Wissenschaft. Mhm. Die sehe ich sehr kritisch, diese Strömung, aber darüber werden wir dann noch sprechen, wenn wir über die Saufrage hinweg sind.
Genau.
Die Adrian mitgebracht hat, die Seldomly Asked Unrelated Question.
Genau.
Die nichts mit dem Thema zu tun hat.
Ja.
Genau.
Die Seldomly Asked Question ist mir vorher gekommen, auch bei einer Wanderung oder in der Natur zumindest. Und jetzt war ich wieder wandern und habe gedacht, welches Objekt hat es auf Google Maps am einfachsten, 5 Sterne zu bekommen? Weil ich war in den Bergen und ich habe mal auf Google Maps zufällig gesehen, dass Berge einfach immer 5 Sterne haben. Also es ist wirklich schwierig für einen Berg, keine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen.
Das ist ein guter Call to Action. Schickt uns die Sterne, die keine 5 Die Sterne, die keine 5-Berge-Bewertungen haben. Ihr wisst, was ich meine.
Genau. Also, was sagst du zur Sau, Max?
Also, du sagst Berge.
Ja, ich sag Berge. Ich habe noch ein zweites in petto, weil es ist irgendwie dann lame, wenn ich gleich die Antwort sage.
Aber also, ich habe eine bisschen spirituelle Antwort.
Aha.
Es handelt sich nämlich um Objekte, die schon tot sind auf eine gewisse Art und Weise.
Mm.
Am besten bewertet sind die Restaurants und Läden, die schon einen Nachfolger haben.
Ah.
Kennst du das, wenn du...
Ich dachte jetzt so antike Ruinen,
was nee, auch... Das wäre auch, ja, stimmt, aber nicht immer, weil dann wird manchmal die Infrastruktur von den Läden und so kritisiert. Aber was ich meine ist so, wenn du die Google-Bewertung von deinem Döner-Kebab-Geschäft der Wahl anschaust, dann, was die besten Bewertungen hat, ist das vorher. Dann schreiben die Leute in den Kommentaren, ja, vorher war es viel besser, es war immer besser, und die guten Bewertungen beziehen sich immer auf das Geschäft, das es nicht mehr gibt. So, ja, damals war alles noch gut und jetzt ist es richtig schlecht, weil die Leute realisieren immer erst nachher, was sie eigentlich Gutes hatten.
Haben.
Ja, was sie Gutes hatten. Und die haben natürlich nicht real dann 5 Sterne, aber es steht immer in den Kommentaren, dass das so toll gewesen wäre.
Ja, okay, das ist ja eine smarte Antwort.
Und sonst, ja, vielleicht auch so antike Bauwerke oder so Liebhabersachen. Mhm. Es ist ja auch immer so ein bisschen eine so Selection Bias, also so ein Auswahldenkfehler in einem gewissen Sinne, weil es gibt einfach Sachen, die werden nur von Menschen bewertet, die entweder etwas Schlechtes zu sagen haben oder die entweder was Gutes zu sagen haben und nie von beidem. Zum Beispiel Krankenhäuser. Glaube ich jetzt nicht, dass es irgendein Krankenhaus gibt, das 5 Sterne hat.
Ja, genau.
Obwohl wahrscheinlich Leute denken, ja, war cool, aber ich meine, du hast ja dann nicht das Bedürfnis, das zu bewerten, oder?
Ich glaube, da ist es immer nur so, dann, wenn man einen Arzt kennt oder eine Ärztin kennt, die sehr nett ist, dann gibt man so 5 Sterne, weil die einem manchmal sagen, ja, wenn sie es gut fanden, dann bewerten sie das doch bitte. So ein bisschen wie der Podcast. Also ich glaube, so in gewissen Medizinkreisen, wo es dann viel Konkurrenz gibt und so Reha-Kliniken zum Beispiel, da ist es dann wirklich so, dass die Bewertungen auch gut sein müssen und da wird dann einfach so gebeten, ja, wenn sie es hier gut fanden, dann geben sie doch auch eine gute Bewertung auf Google Maps ab, weil gerade in der Psychiatrie zum Beispiel, so in der Psychoreha, da ist es dann so, die Leute, die es nicht gut finden, die werden auf jeden Fall eine schlechte Bewertung dalassen. Aber die Leute, die eine gute Erfahrung hatten, die gehen dann einfach und sind wieder zufrieden.
Ja, ganz schwierig haben es wahrscheinlich auch so Institutionen, die dann so keine Kunden mehr haben, zum Beispiel so Sterbehilfe.
Mhm.
Da werden ja die Leute nach sich schreiben, es war alles gut. Eigentlich dort kriegst du nur Bewertungen bei denen es nicht funktioniert hat.
Ja, es wäre dann die Frage, ob es das überhaupt auf Google Maps gibt. Aber
gibt alles auf Google Maps.
Wahrscheinlich. Ich bin in gewisse Tiefen des Internets noch nicht vorgedrungen, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Was wäre dann deine zweite Antwort noch? Ich hätte auch noch eine zweite, glaube ich.
Okay. Dann machen wir einfach die ganze Folge nur diese Frage, die Sau.
Jetzt mach einfach.
Katzencafés, dachte ich. Katzencafés haben also auch ziemlich leicht, weil es ist genau das Gleiche wie mit Selection Bias, was du schon meintest. Die Menschen, die gerne Katzen mögen, die gehen halt nicht ins normale Café, sondern ins Katzencafé. Und dann ist es halt ziemlich cool.
Ja, stimmt schon. Einfach so bewerten. Voller Katzen hat genervt.
Genau.
Hässliche Katzen.
Ich wollte nur einen Tee trinken. Warum sind da so viele Katzen?
Gesundheitsgefahr.
Ja.
Meine zweite Antwort wäre gewesen, Läden, die gerade erst aufgemacht haben und dann nur so ihre Freunde rekrutiert haben zum Bewerten.
Ja. Deswegen sind wir auch noch bei 5 Sternen. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind bei 5 Sternen, oder?
Leute, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns doch einfach mal weniger als 5 Sterne, dann wissen wir, dass ihr uns hasst.
Nein,
und, Fall. Dann wissen wir, dass ihr uns nicht kennt.
Oder schreibt es uns einfach in die Folgenkommentare oder in eine DM. Hey, hab euch 5 Sterne gegeben, obwohl ich euch nicht kenne. Ihr seid echt gut.
Das wäre nice.
Das würde uns richtig, richtig glücklich machen.
Genau, ist eigentlich eh schon wieder lange mal Zeit, dass wir so einen Call to Action am Anfang machen. Wenn ihr euer Krankenhaus schlecht bewertet habt, geht doch noch auf euer Podcast-Portal, auf dem ihr uns gerade hört, und gebt uns endlich die Sterne, die wir verdienen. Und schreibt uns, ob ihr uns kennt oder nicht.
Genau.
Ja, dieses Mal war die Sau wieder nahe am eigentlichen Thema, weil natürlich hast du schon mit der Bewertung von Bergen so auf ein besonderes Naturerlebnis angespielt.
Aha.
Was wir auch diskutieren wollen irgendwie, also ob nicht der Glaube an die Natur vielleicht trotzdem irgendwie mit Spiritualismus vereinbar ist oder mit Spiritualität zumindest. Wir haben heute die SAQ für euch.
Ist man spirituell, wenn man nur an die Natur glaubt?
Heute bei Seldomly Asked Questions: Spiritualität und Natur.
Ich bin wieder mal dran und ich packe meine Intro-Stimme aus.
Ja, dann starten wir mal in die Folge. Max, willst du wissen, wie ich die Idee zu dieser Folge hatte, zu dieser SAQ?
Unbedingt. Ich habe mich eigentlich schon ein bisschen gefragt. Eigentlich dachte ich, du bist so Hardcore-Wissenschaftsfanatiker und Naturalist, aber ich lasse mich gerne überraschen.
Ja, also ich würde mich auch als Hardcore-Naturalist bezeichnen. Ich dachte das immer, wir werden heute vielleicht ein bisschen tiefer in die Begrifflichkeit reingehen und schauen, ob ich das wirklich bin. Aber ich habe mich immer gerne dadurch definiert, dass ich eben an in der Natur observierbare Sachen glaube, an wissenschaftlich beweisbare Dinge. Und anstatt von anderen Sachen, die man eben nicht beweisen kann, die vielleicht übernatürlich sind. Und ich war neulich mal wieder wandern und hatte da eben diese Idee für diese SAQ, weil ich häufiger in der Natur mal so Momente habe, wo ich denke, wow, das ist super schön, das ist irgendwie auch was größer ist als ich. So ein Moment, wo man sich als Teil eines größeren Ganzen versteht, was wirklich beeindruckend ist, wo man die Schönheit wirklich schätzt. Und da hatte ich das Gefühl, dass das schon so ein bisschen spirituell ist. Und dann habe ich mich eben gefragt, ist das schon spirituell oder ist das offiziell nach einer offiziellen Definition spirituell oder ist das eigentlich nur so, dass ich mich ein bisschen spirituell fühle, aber eben da noch andere Kriterien erfüllt sein müssten, wie zum Beispiel ein Glaube an etwas Übernatürliches, was dann hier nicht gegeben wäre. Also ist die Frage heute einfach, kann man, auch wenn man nur an Sachen, die in der Natur zu erleben sind, glaubt, trotzdem spirituell sein oder braucht man da etwas mehr?
Das finde ich richtig gut, dass du schon so relativierend anfängst. Diese Hardliner des Naturalismus vertreten ja eigentlich schon die These, dass alle Wahrheiten, die findbar sind, irgendwie durch unsere wissenschaftliche Vorhergehensweise findbar sind und beweisbar sind. Und das schließt ja eigentlich schon zumindest eine gewisse Religiosität aus. Das war ja auch beabsichtigt von diesen Leuten. Also in der Philosophie sind es vor allem so John Dewey, Ernest Nagel, Sidney Hook, obwohl ich nicht genau weiß, was der sagt. Aber das sind einfach Philosophen, die die Philosophie enger mit der Wissenschaft verbinden wollten. Aber das jetzt nur von der philosophischen Seite. Es gibt auch Wissenschaftler, die sich so als Hardcore-Naturalisten bezeichnen. Und die Frage ist halt auch, schließt das Spiritualismus aus, wie du gesagt hast? Und ich glaube, das hängt echt krass davon ab, was wir aus dem Spiritualismus machen und auch aus dem Naturalismus. Also du bezeichnest dich nach wie vor als jemanden, der zumindest irgendwie was findet am Naturalismus und trotzdem sowas wie spirituelle Erlebnisse hat. Ich muss jetzt für meinen Teil sagen, ich kann mich mit Naturalismus genauso wenig wie mit Spiritualität identifizieren und ich werde dann auch noch klar machen, warum. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass sowohl Spiritualismus als auch ein Naturalismus einen erkenntnistheoretischen Anspruch haben, also dass sie die Einstellung dazu haben, wie man Wahrheit findet, dann schließen sich die beiden ja nur aus, weil der Naturalismus zumindest in den Anfängen und im Extremfall oder in diesem Hardliner-Fall sagt, das ist exklusiv, das ist der einzige Weg, Wahrheiten zu finden und Sachen zu beweisen. Und das kann der Spiritualismus oder das kann Spiritualität und Religion nicht bieten. Und deshalb ist das nicht wissenschaftlich und eigentlich auch kein Weg zur Wahrheit. Also es ist schon ziemlich exklusiv. Polyfolge, Hashtag, Hashtag polyamoröse Beziehung.
Ja. Ja, ich finde das interessant, weil ich persönlich würde Spiritualität nicht so als erkenntnistheoretischen Ansatz sehen. Beim Naturalismus stimme ich dir voll zu und deswegen ist für mich die Frage auch, wie definieren wir Spiritualität? Also ist das etwas, was eben dann nicht so starke erkenntnistheoretische Ansprüche hat und ist das vereinbar? Und da geht es eben um die Definition der beiden Begriffe. Ich habe einfach mal ganz schnell nachgeschlagen im Oxford Dictionary und da stand für Naturalismus der philosophische Glaube, dass alles auf natürliche Eigenschaften und Ursachen zurückzuführen ist und übernatürliche oder spirituelle Erklärungen ausgeschlossen oder nicht berücksichtigt werden. Und bei Spiritualismus ist das die Eigenschaft, sich mit dem menschlichen Geist oder der Seele zu beschäftigen, im Gegensatz zu materiellen oder physischen Dingen. Das heißt, da ist schon mal dieser erkenntnistheoretische Anspruch bei der Spiritualität nicht gegeben und es ist auch nicht unbedingt, dass es sich ausschließt, aber es ist auch sehr vage.
Es ist sehr lax formuliert. Also finde ich eigentlich die unproblematischste Definition von Spiritualismus, die ich je gehört habe. Und mit unproblematisch meine ich eigentlich eine am wenigsten einschränkende. Ja. Also das sagt ja gar nichts darüber aus, was das denn bedeutet, sich mit dem menschlichen Geist oder Übernatürlichem zu beschäftigen. Natürlich hat man da auch einen erkenntnistheoretischen Anspruch, oder? Man will ja was über den menschlichen Geist erfahren und über das Übernatürliche. Ist ja nicht so, dass du einfach die ganze Zeit so Ouija-Board spielst und einfach und dich nicht fragst, ob da was dran ist oder nicht. Das ist ja nicht, was das bedeutet. Ich meine, spirituelle Erfahrungen können irgendwie Gottheiten beinhalten, aber auch einfach überwältigend sein und irgendwie den Glauben an etwas Übernatürliches einfach unterstützen, finde ich.
Mhm. Da ist dann auch kurzer Flashback zu unserer Dichotomien-Folge. Die Frage, ob im Gegensatz zu bedeutet, dass es exklusiv ist, also dass es sich einander ausschließt oder dass es einfach nur dominiert, aber materielle oder physische Dinge immer noch anerkannt werden und das ist ja sicherlich der Fall.
Ja, also eben, deshalb meinte ich vorher auch, ich glaube nicht, dass es sich ausschließen würde wegen dem Spiritualismus, weil Leute, die spirituell sind oder die sich für Spiritualität interessieren, die glauben ja nicht, dass es die physikalische Welt nicht gibt und dass es Ursache-Effekt-Gesetze nicht gibt oder keine Kausalgesetze oder sowas, sondern was da behauptet wird, ist, dass es etwas gibt, was nicht wissenschaftlich erklärbar ist oder etwas gibt, was unser Alltagsverständnis der Welt übersteigt. Und das Problem bei diesem Gegensatz ist einfach der exklusive Fokus des Naturalismus, weil ich glaube, dass die Leute, die Naturalismus erfunden haben, in Anführungszeichen, genau das wollten. Die wollten alles, was über die Wissenschaft, über die natürliche Wissenschaft hinausgeht, also quasi über die exakten Wissenschaften hinausgeht, als ungültig erklären.
Genau. Den Naturalismus hattest du vorher schon so ein bisschen definiert und das war schon eine sehr gute Definition, fand ich. Zur Spiritualität habe ich noch eine zweite gefunden und zwar von Mayer Spencer aus dem Jahr 2012. Das war interessant, weil das wurde durch das Royal College of Psychiatrists publiziert, also nicht unbedingt eine philosophische Publikation, aber die hat Spiritualität definiert als das Erkennen eines Gefühls oder einer Wahrnehmung oder des Glaubens, dass es etwas Größeres als mich selbst gibt, dass das Menschsein mehr umfasst als Sinneserfahrung und dass das größere Ganze, dessen Teil wir sind, kosmischer oder göttlicher Natur ist. Spiritualität bedeutet zu wissen, dass unser Leben in einem Kontext jenseits einer banalen Alltagsexistenz auf der Ebene biologischer Bedürfnisse, die Egoismus und Aggression antreiben, eine Bedeutung hat. Es bedeutet zu wissen, dass wir ein wichtiger Teil einer zielgerichteten Entfaltung des Lebens in unserem Universum sind. Das ist eine sehr lange Definition und da gibt es dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Angriffsfläche. Aber das, was ich sehr interessant fand, war eben dieses größere Ganze, dessen Teil wir sind, welches kosmischer oder göttlicher Natur ist. Damit eben dann direkt im Konflikt mit dem Naturalismus wäre.
Was du gerade noch beschrieben hast oder was du noch erwähnt hast, war, dass du gesagt hast, es war interessant, dass das nicht von Philosophen ist. Dazu vielleicht noch ein Wort. Die Philosophie würde den Ast, auf dem sie sitzt, ein bisschen absägen, wenn sie behaupten würde, es gäbe nur die empirische Wissenschaft. Deshalb machen das die meisten Philosophen auch nicht. Viele beschäftigen sich mit Logik, mit Metaphysik, mit den Gesetzen der Vernunft, aber auch mit der sogenannten transzendentalen Wissenschaft oder mit transzendentalen Gebieten. Das heißt, Dinge, die unseren Geist irgendwie übersteigen. Und das sind oft Bereiche, die nicht zugänglich sind für die empirische Wissenschaft, entweder weil sie mithelfen, die empirische Wissenschaft zu definieren oder weil sie komplett außerhalb des Bereichs liegen. Deshalb gibt es in der Philosophie eigentlich nicht Leute, die sich so als Hardcore-Naturalisten bezeichnen, aber ich glaube auch, die wenigsten würden sich als Anti-Naturalisten bezeichnen, weil die reden dann von einem sehr schwachen Sinne von Naturalismus, also einem nicht restriktiven oder was ich vorher exklusiv genannt habe. Und ich glaube, das ist so der Naturalismus, den man normalerweise findet bei WissenschaftlerInnen oder PhilosophInnen, dass sie sagen, ja, ich erkenne die Physik schon an. Ich bezweifle nicht, dass das viel erklären kann, dass das gut funktioniert, aber dass es trotzdem Dinge gibt, die durch unseren Wissenschaftsbegriff nicht entdeckbar sind, sondern irgendwie eine andere Methodik voraussetzen. Es gibt übrigens auch einen Unterschied zwischen ontologischem und methodischem Naturalismus. Das muss uns jetzt nicht groß interessieren. Beim einen geht es halt mehr darum, gibt es Dinge, die nicht physikalisch sind? Also ontologisch bedeutet im Bereich des Seins. Und methodisch bedeutet, können wir Dinge, die nicht physikalisch sind, mit unseren Wissenschaften erfassen? Ich habe etwas, was ich vorab erwähnen möchte noch. Es gibt so einen Philosophen, der befasst sich vor allem mit Metaphysik. Also das sind die Dinge, die die Grundgesetze bilden für unsere Physik, die hinter der Physik liegen. Also zum Beispiel logische Notwendigkeiten, solche Dinge. Und der hat mal, wie ich finde, einen sehr guten Vergleich gemacht, den ich vielleicht auch schon mal im Podcast erwähnt habe. Er sagt da sowas wie, es wäre irgendwie Unsinn, mit einem Metalldetektor rumzulaufen und zu behaupten, alles, was auf der Welt existiert, sind rostige Nägel und Münzen. Und genau so ist die wissenschaftliche, reduktionistische und physikalische Herangehensweise eingeschränkt. Also er sagt, wir haben unsere Instrumente, die wir verwenden für die exakten Naturwissenschaften und dann auch für die Sozialwissenschaften, die Statistik und so weiter. Aber das ist halt nur eine Methode und damit erkennt man halt nur eine gewisse Art von Dingen, nämlich zum Beispiel mathematische Gesetzmäßigkeiten oder physikalische Gesetzmäßigkeiten. Und das heißt deshalb noch lange nicht, dass das alles ist, was existiert. Nur kannst du es halt nie entdecken, wenn du immer nur so versuchst, die Welt zu erkennen. Und deshalb finde ich dieses Metalldetektor-Beispiel ziemlich gut.
Ja, es ist interessant, aber man könnte da natürlich sagen, ist es dann nicht an uns, einfach die perfekten Gerätschaften zu entwickeln, die die Welt dann eben perfekt abbilden können oder perfekt erforschen können? Und so wäre dann eine natürliche Welt dann mit der perfekten Gerätschaft auch perfekt verstehbar.
Ja, das ist so. Also ich glaube auch, da wären Spiritualisten oder Leute, die spirituell sind, nicht unglücklich. Also wenn du jetzt ein Gerät entwickeln würdest, mit dem du beweisen kannst, dass Gott existiert oder die Schöpfung existiert, dann wäre Naturalismus und Spiritualismus insofern vereinbar, dass die Naturalisten dann sagen, ja gut, das war jetzt beweisbar, das ist in Ordnung, und die Spiritualisten würden sagen, schön.
Ja, ja, das wäre eben, dann wären alle zufrieden und glücklich.
Genau. Ist halt die Frage, wie genau, dass man dieses Beispiel nimmt. Heißt das, dass wir mit unserer wissenschaftlichen Methodik nie gewisse Dinge entdecken können, die vielleicht eben transzendental oder metaphysisch sind, also den menschlichen Verstand oder die Physik übersteigend, oder dass wir nur mit der jetzigen Methodik nicht so weit kommen können? Ich habe so ein Beispiel noch, an das ich dachte. Die Naturwissenschaft hat sich ja zum Beispiel auch komplett geändert mit der Entdeckung der Quantenmechanik. Mhm. Zum Beispiel vorher hat Zufall gar keine Rolle gespielt. Man hat eher an so streng deterministische Systeme gedacht, also wo man genau weiß, wann wo welches Atom ist und so. Und man musste eigentlich die naturwissenschaftliche Auffassung der Welt da schon fundamental ändern. Und ich verstehe natürlich nicht so viel von Physik, aber ich finde, wie davon geredet wird, ist so, es verhält sich alles sehr seltsam, nicht so, wie wir es gewohnt sind, aber wir akzeptieren es einfach und man kann damit rechnen. Und ich meine, das ist schon ein großer methodischer Schritt. Und das war erst in den letzten 100 Jahren. Also ich meine, vielleicht wird in Zukunft mal eine Maschine entwickelt oder eine Methode entwickelt, die so anders ist als unsere physikalistische Ansicht der Welt, also dass wir das Gefühl haben, Chemie und Moleküle und Atome bestimmen, wie, wo, was entsteht, die dann sowas wie Bewusstsein erklären kann oder den menschlichen Verstand erklären kann. Aber wahrscheinlich wird das eine Erklärung sein, die nicht auf der momentanen Methodik beruht.
Es geht noch ein bisschen darüber hinaus, oder? Du meintest, glaube ich, in der Vorbereitung zur Folge, dass es wirklich manche Sachen gibt, die man nicht in der Natur observieren könnte, weil nicht alle Wahrheiten in der Natur eben observierbar sind.
Dazu habe ich ein Gedankenexperiment. Schön, dass du fragst. Es ist aber nicht von mir, es ist von G.E. Moore.
Ah, okay.
Der hat mir gesagt, nehmen wir mal an, dass die natürlichen Eigenschaften von einer Situation vollständig spezifiziert sind. Also du weißt ganz genau, welches Teilchen auf welches Teilchen wie wirkt. Du weißt, wo alle Objekte stehen. Du kennst alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und er argumentiert dann, dass er sagt, es wird wahrscheinlich immer noch eine offene Frage bleiben, ob diese Situation moralisch gut oder schlecht ist zum Beispiel. Also bezogen auf moralische Fakten ist das wahrscheinlich etwas, was man nicht wissenschaftlich erklären kann, sondern wo wir uns auf unsere eigene Argumentation verlassen müssen und auf unsere Vernunft verlassen müssen.
Ja.
Also ich meine, man kann das schon argumentieren, oder? Also man kann schon sagen, ja, das ist irgendwie sozial konstruiert und diese soziale Konstruktion kommt irgendwie davon, wie wir unsere Evolution erlebt haben. Aber was man halt trotzdem sagen kann, ist, dass auch wenn du dann diese Facts nicht kennst, trotzdem nicht unbedingt beurteilen kannst, ob die Situation gut oder schlecht ist.
Mhm.
Also die Frage ist, was ist mit moralischen Fakten?
Mhm.
Sind die in der Natur?
Das ist eben eine gute Frage, weil ich denke, auch a priori Logik und gewisse logische Prozesse sind ja basiert auf unserem Erleben, was eben in der Natur basiert ist. Also ohne unsere Menschheitsgeschichte, in der wir kollektiv sehr viele Sachen gelernt haben und verstanden haben, gäbe es ja dann auch diese Gesetze der Logik nicht. Und da ist eben die Frage, gibt es da Sachen, die man philosophisch erfassen kann, die eben immer wahr sind, auch wenn man keine Natur hat? Oder ist das alles eben miteinander verbunden, sodass man das nicht trennen kann?
Ich würde dir da komplett widersprechen. Also die Gesetze der Logik, was du a priori nennst, also das sind Dinge, die man nur mit dem menschlichen Verstand erfassen kann, wo man keine Erfahrungen machen muss, eben nicht sich auf Natur verlassen muss, sondern man kann eigentlich nur mit Nachdenken Wahrheiten erfassen, zum Beispiel durch logische Schlussfolgerungen. Und da würde ich sagen, das sind Dinge, die nicht abhängig sind von der Natur. Also physikalische Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel kommen nicht vor in den logischen sogenannten Notwendigkeiten, also Dinge, die logisch notwendig wahr sind. Man nennt das nomologische Notwendigkeiten. Das sind Dinge, die einfach naturwissenschaftlich notwendig sind. Zum Beispiel, dass Gravitationskraft so und so definiert ist. Aber logisch gesehen könnte Gravitationskraft auch ganz anders sein. Zum Beispiel logische Schlüsse sind auch wahr oder falsch, wenn Einhörner drin vorkommen. Es kommt nicht auf die Facts an, sondern es kommt darauf an, wie geschlussfolgert wird. Und diese Schlussfolgerungsregeln, die sind unabhängig von natürlichen Fakten wahr oder falsch. Oder richtig, man sagt eigentlich logically sound.
Ja, das ist eben die Frage, weil ich denke, manchmal hat man ja so Ideen von multiplen Universen, die zur gleichen Zeit passieren. Es ist die Frage, ob man logische Gesetze auch außer Kraft setzen könnte, wenn man sich eben sowas vorstellt.
Das wird gemacht in der Logik, das nennt sich Modallogik. Aha. Also da spricht man oft von möglichen Welten. Also man versucht sich vorzustellen, ob es mögliche Welten gibt, in denen ein logisches Gesetz außer Kraft ist. Und oft ist es eben so, dass es eher nomologische Sachen sind, also naturgesetzliche Dinge, die anders sind, aber logische Dinge nicht, weil das sind die Regeln, nach denen dein Verstand funktioniert und du könntest dir das gar nicht vorstellen. Und die Frage ist dann halt auch, ist es überhaupt möglich? Ein Beispiel, ist es möglich, sich ein Universum vorzustellen, in dem ein Gegenstand existiert und gleichzeitig nicht existiert? Mhm. Das ist zum Beispiel quasi die Umsetzung des sogenannten Satz des Widerspruchs. Also es ist nicht möglich, dass A und nicht A zur gleichen Zeit. Das sind so die Grundsätze der Logik, also das sind so die ersten Prinzipien der Logik. Und denen kann man eigentlich auch nicht widersprechen, weil man diese Prinzipien verwenden müsste, um dagegen zu argumentieren.
Ja, das stimmt. Das heißt, man hat diese Ideen und man wendet sie immer erst dann auf die Natur an.
Genau, und es gibt auch Leute, die sagen, dass die Welt nach diesen Prinzipien beschaffen ist, ist auch der Grund, dass überhaupt unsere Welt funktioniert. Also man kann auch das als metaphysisches Prinzip postulieren und sagen, die Physik, wie sie ist, gäbe es gar nicht, wenn es möglich wäre, dass Objekte gleichzeitig existieren und nicht existieren. Mhm. Also ob es diese Abstrakta tatsächlich gibt oder nicht, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist eben schwierig, wenn man sagt, ja, das gibt's nur in unserem Kopf und wir haben das abstrahiert, weil die Welt funktioniert eigentlich danach. Also es ist mega gut, dass du das sagst, weil eines der Beispiele, das ich auch habe, ist mathematische Fakten. Also die Mathematik wirft für diesen Naturalismus, der sehr strikt ist, eigentlich viele Fragen auf, die ähnlich sind wie die Moralfrage von vorher, weil mathematische Ideen beinhalten typischerweise eine Verpflichtung zu ganz abstrakten Objekten oder wie Zahlen und Mengen und ewigen Einheiten, die eigentlich gar nicht in Raum und Zeit existieren. Aber der Naturalismus, wie du jetzt vorher in der Definition gesagt hast, nimmt an, dass es nur Dinge gibt, die innerhalb von der Natur, also von Raum und Zeit und von den normalen physikalischen Gegebenheiten existieren. Also die Frage ist auch hier, sind abstrakte Objekte nur in unserem Kopf oder sind sie vielleicht eigentlich die Grundlage dafür, wie die Welt funktioniert?
Da müsste man vielleicht Gedanken oder Ideen eben als neurologische Prozesse verstehen im Naturalismus, die dann als Phänomene für uns so erlebbar sind, als philosophische Ideen oder logische Vorgänge, aber die dann eben auf etwas Natürlichem basieren, nämlich Hirnaktivität. Aber
schwierig zu sagen. Also nur weil du dran denkst, heißt es ja nicht, dass du der Erfinder davon bist. Also was ist mit Primzahlen? So Primzahlverteilungen finden sich ja auch in der Natur beispielsweise. Aber du würdest ja nicht sagen, das sind Primzahlen, sondern du würdest sagen, es gibt Primzahlen und die sehen wir hier. Mhm. Und auch wenn du nicht an Primzahlen denkst, gibt es diese Verteilung. Also es ist schwierig. Ich verstehe die Argumentation von dir schon, aber es ist immer schwierig abzustreiten, dass es solche abstrakten Gesetzmäßigkeiten auch ohne den menschlichen Verstand gibt.
Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, dass man sich da ein bisschen festfährt. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon ein bisschen weggekommen von der ursprünglichen Frage, nämlich nach Spiritualität und Naturalismus, ob sich das denn vereinbaren lässt.
Ich bin sicher, dass auch gewisse Leute Mathe als spirituell erfahren.
Ja.
Ich habe eine These zur Spiritualität, die diesen Widerspruch retten könnte, ohne den Naturalismus abzuschwächen. Mhm. Nämlich, wenn der Spiritualismus rein emotional ist und nicht rational erklärbar. Also du hast es vorher auch schon angesprochen. Mhm. Für mich machen spirituelle Erlebnisse eben aus, dass sie Erlebnisse sind, also dass es dir widerfährt. Es ist irgendwie emotional überwältigend und nachher rationalisiert man das vielleicht, also man sagt, wenn man religiös geprägt ist oder wenn einen das interessiert oder wenn man daran glaubt, vielleicht, das war Gott, den ich in diesem Moment erlebt habe, als ich auf diesem Berg stand. Ich würde vielleicht eher sagen, das war überwältigend für mein Gehirn, als ich auf dem Berg stand.
Genau.
Aber macht es das deshalb weniger spirituell? Ich finde, die Erklärung kann eigentlich von dem spirituellen Erlebnis getrennt werden und das spirituelle Erlebnis kann dann wie ohne Rationalisierung für sich stehen.
Das finde ich eine sehr gute Erklärung. Das ist eine sehr intellektuelle Erklärung. Ich kann es genauso nachvollziehen und würde es so bestätigen, denn für mich fühlt es sich genauso an. Denn ich glaube nicht an etwas Höheres dort, aber ich habe doch diese besondere Erfahrung und einen emotionalen Zustand, der mir das suggeriert, dass das ein besonderer Moment ist und dass es da eben etwas gibt, wie gesagt, was größer als ich ist und was eine besondere, ja, Situation bedeutet. Das ist aber alles in meiner Erfahrung und daher ist dann die Frage, ja, muss es dafür dann wirklich so eine höhere Entität geben oder kann man das eben mit dieser emotionalen Reaktion erklären?
Ich habe hier eine Liste, die ich vorher noch geschrieben habe. Spirituelle Beispiele nicht religiöser Transzendenz.
Mhm.
Also die ich spirituell finde, aber ich nicht glaube, dass man da irgendwie an etwas Übernatürliches im religiösen Sinn glauben muss. Zum Beispiel gibt es die Gaia-Hypothese, also dass die ganze Erde sich so wie ein Lebewesen verhält.
Mhm.
Ich finde jetzt nicht, dass man da wirklich denken muss, dass das ein Lebewesen ist, aber man kann so dieses Gefühl so in sich ein bisschen aufkommen lassen und aufnehmen und vielleicht eine Verbundenheit zur Welt fühlen, die irgendwie schöner ist, als zu denken, ja, es sind einfach nur Billardkugeln, die sich gegenseitig anstoßen.
Genau.
Also ich verweise jetzt hier auf so dieses Kausalprinzip, das so wichtig ist im Naturalismus.
Genau, weil es macht ja keinen Unterschied, ob du glaubst, dass wir so und so viel Billionen Atome sind oder 7 Milliarden Menschen oder halt ein Objekt, was die Erde ist mit all seinen Bestandteilen. Das kann man ja so oder so sehen.
Genau, aber vom Gefühl her ist es relativ unterschiedlich, finde ich. Und deshalb kann es schon spirituell sein. Vielleicht antworte ich jetzt damit implizit doch ein bisschen drauf, dass Wissenschaft entromantisierend sein kann, was ich mal in der Folge gefragt habe. Auch zum Beispiel ins Universum schauen und so denken, es ist so erstaunlich, dass ich jetzt in dem Moment hier bin, wo Leben entstanden ist, im Gegensatz zu dieser Weite, wo gar nichts ist, dann auch so den Sinn im eigenen Leben finden. Ich meine, den Sinn des Lebens anzweifeln, also des biologischen Lebens per se, kann man ja, dass man sagt, ja, die Evolution macht halt irgendwas. Es gibt gar keinen Sinn, außer dass wir uns fortpflanzen oder sowas, was manche Leute manchmal sagen. Aber man kann ja im eigenen Leben trotzdem den Sinn finden, zum Beispiel anderen zu helfen oder vielleicht auch einfach, keine Ahnung, World of Warcraft, irgendwas. Aber das kann ja auch eine sehr schöne Erfahrung sein, diesen Sinn zu finden und irgendwie den eigenen Zweck in der Gesellschaft zu finden. Und ich glaube, auch das kann extrem emotional sein. Man hat das Gefühl, man ist Teil von etwas Größerem und trotzdem widerspricht das eigentlich den Thesen des Naturalismus nicht wirklich.
Ja, das finde ich auch. Es gibt auch noch die Idee des Panpsychismus, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Folge angesprochen. Also diese Idee, dass alles so ein Bewusstsein hat oder ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe, aber ich merke mir da immer die Idee, dass auch Steine irgendwo ein Bewusstsein haben, wenn man es eben von Menschen auf Tiere überträgt, weiter immer runter von Säugetieren auf Insekten und so weiter, dass man dann irgendwann logisch einfach da ankommt, dass jedes Objekt so ein Bewusstsein hat.
Ja, richtig. Also Pan ist einfach jedes oder jede oder alles und Psyche ist ja die Seele. Und ich denke, wenn man so eine panpsychistische Einstellung hat, dann denkt man nicht, dass der Stein, der ihm langweilig ist, im Kopf Mathe macht, sondern man hat einfach ein anderes, man hat einfach eine andere Vorstellung von Seele. Und ich denke auch nicht, dass Leute dann glauben, der Stein oder der Baum oder der Dreck hat Gefühle, sondern es ist einfach eine andere Form von innewohnendem Prinzip. Ich habe ja auch in der Seele-Folge mal darüber gesprochen, dass Aristoteles so eine Konzeption von Seele hat, die so abgestuft ist. Also er glaubt, dass die menschlichen Seelen Vernunft haben, die tierischen Seelen haben nur Wahrnehmung, aber alle Seelen haben so ein vegetatives Prinzip, also ein Lebensprinzip quasi, das er zum Beispiel auch Pflanzen zuschreibt, aber nicht unbelebten Dingen wie Steinen. Aber jemand wie Leibniz, den wir in der Monadenfolge besprochen haben, weitet das ja quasi aus und sagt, ja, aber auch Steine haben sowas wie ein inneres Prinzip, das sie zusammenhält. Und das würde er vielleicht nicht unbedingt Seele nennen, aber das ist dann mehr noch so eine, ja, so eine Definitionsfrage, finde ich. Und man kann zumindest in jedem Objekt der Welt so ein kleines Wunder sehen. Und das muss nicht unbedingt religiös sein, finde ich. Also auch die Einsicht, dass die Natur eigentlich so einen wunderbaren Zufall erlebt hat, in dem das Leben entstanden ist. Es kann ja auch spirituell sein.
Genau, also zum Beispiel kann man ja daran denken, dass jetzt im eigenen Körper zum Beispiel sehr viel Zink vorhanden ist. Und dann ist in diesem Stein, in dem man anguckt, auch Zink. Und man denkt, wow, das ist genau die gleiche Substanz, aus der so unterschiedliche Dinge gemacht sind. Und dass die Welt so unglaublich komplex ist und auch verwandt. Also man zum Beispiel einem Stein so verwandt sein kann, wenn man drüber nachdenkt. Das kann natürlich auch sehr spirituelle Gefühle hervorrufen.
Ich meine, der Vollständigkeit halber müssen wir in dieser Folge noch Ockhams Rasiermesser erwähnen. Mhm. Das heißt eigentlich das Parsimonitätsgesetz übrigens, also die Annahme, dass man versucht, bei mehreren möglichen Erklärungen für einen und denselben Sachverhalt die einfachste Theorie vorzuziehen. Also eine Theorie ist einfach, wenn möglichst wenig Variablen vorkommen oder Hypothesen, die man annehmen muss. Also man kann entweder sagen, ja, es haben sich zufällig irgendwelche Proteine in der Ursuppe zusammengeschlossen und die ersten Zellen gebildet. Das ist einfacher als zu sagen, es gibt Gott und der hat die Welt in 7 Tagen geschaffen und es gibt so viele unerklärte Dinge dabei oder man müsste so viele Variablen dazu erfinden oder Hypothesen, um das alles noch weiter zu erklären.
Genau, da kommen dann schon sehr viele Fragen auf, aber es ist einfach so eine Faustregel, immer die einfachste Erklärung wählen, wenn du etwas hinreichend erklären kannst, also unnötige Komplexität eher scheuen. Das ist auch so eine Regel, die einem in der wissenschaftlichen Karriere relativ früh beigebracht wird, dass man eben relativ einfach denkt, relativ elegant wird das auch manchmal genannt, aber eher simpel.
Aber auch in dieser Eleganz-Idee ist halt immer noch so die Vorstellung, dass die Natur, ich finde, da schwingt so ein bisschen diese Idee mit, dass die Natur so ein gutes Design hat. Und manchmal glaubt man dann, man muss die eleganteste Lösung wählen, weil zum Beispiel die Mathematik sich dafür anbietet, dass man versucht, die eleganteste Lösung zu finden oder den elegantesten Beweis. Aber wir wissen ja, dass die Natur manchmal einfach zufällig ist oder irgendwie ohne Zweck und da muss es nicht immer elegant sein. Bei Ockham steht übrigens sowas wie, eine Mehrheit ist nicht ohne Notwendigkeit anzunehmen. Also so viele Gründe nur, wenn es wirklich sein muss. Ich denke immer an dieses Aliens-Meme. Kennst du das? Von diesem Ufologen, der so aufgestellte Haare hat, der einfach so die Hände auseinander macht und in der Mitte steht Aliens, weil der so denkt, das ist die Ursache von allem.
Ah, ja.
Ancient Aliens.
Das ist im History Channel.
Ja, ja, genau. Aber es ist kein Historiker, das Ding ist ein Ufologe oder sowas. Ja. Und daran denke ich immer, dass ich denke, ja, Aliens anzunehmen ist halt schon ein großer Schritt so. Aha. Von Entitäten, die es nicht braucht.
Ja, es ist halt irgendwo intuitiv vielleicht einfach, immer das Gleiche anzunehmen als Erklärung für Sachen, aber ja, das kommt dann natürlich auch immer auf die Betrachtungsweise an. Und wenn man gründlich sich damit auseinandersetzt, kommen dann doch eher viele Fragen auf oder einige logische Widersprüche zutage.
Dann sage ich jetzt noch zur Sack abschließend. Ist man spirituell, wenn man nur an die Natur glaubt? Ich finde, ja, weil wir es so schön formuliert haben und nicht Naturalismus reingenommen haben. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich finde diesen restriktiven Fokus des Naturalismus schlecht. Einerseits, weil Exklusivität eigentlich normativ ist. Also man sagt, was möchte ich erkennen und was sollten wir zu erkennen versuchen? Und das, finde ich, steht der Wissenschaft eigentlich entgegen. Also Wissenschaft sollte eigentlich so neugierig und offen für alles sein und in der Herangehensweise eigentlich wie naiv sein. Also einfach mal, das haben wir gesehen. Und jetzt schauen wir, ob wir das irgendwie erklären können und wenn nicht, müssen wir halt unsere Methodik oder die Prinzipien ändern und nicht schon im Vorhinein sagen, es gibt Dinge, die können wir gar nie bei Messinstrumenten erkennen oder so, weil dann siehst du sie nämlich auch nicht. Und ich finde, Normativität hat in diesem Ausmaß nichts in der Wissenschaft verloren. Deshalb würde ich eigentlich einerseits den Naturalismus in dieser extremen Form verwerfen und den Spiritualismus ein bisschen wegholen von so göttlichen Rationalisierungen zu emotionalen Erlebnissen.
Mhm. Ja, beim zweiten Teil bin ich voll bei dir. Beim ersten dachte ich noch, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man, wenn man etwas Neues observiert, was man nicht erklären kann mit den vorherigen Glaubenssätzen oder den vorherigen Regeln, dann erweitert man einfach sein Verständnis von Natur im Naturalismus. Aber andererseits bin ich auch kein Experte.
Dann ist halt der Naturalismusbegriff wieder sehr weak.
Genau.
Wenn du einfach sagst, ja gut, dann nehmen wir halt alles rein, was sich dann trotzdem als existierend herausstellt. Also wenn dann plötzlich Gott kommt und sagt, was macht ihr da eigentlich? Und die Naturalisten sagen, ah, jetzt können wir ihn doch messen, weil wir ihn gesehen haben, dann finde ich es ein bisschen schwach. Also muss dann schon auch dazu stehen.
Ja, das finde ich auch. Das ist eben genau so, dass man natürlich theoretisch an Gott glauben könnte, wenn er observierbar wäre in der Natur, aber man macht es sich natürlich schon auch gewissermaßen eher einfach und es ist vielleicht intellektuell etwas faul, wenn man dann immer sagt, ja gut, dann erweitern wir einfach unseren Verständnisbegriff und dann ist das alles kein Problem.
Es geht ja nicht immer nur um Gott, das ist ja das Extrembeispiel, also ich glaube auch nicht an Gott, aber solche Dinge wie, haben Pflanzen Gefühle? Oder etwas so abgeschwächte, eher spirituelle Dinge. Gibt es vielleicht sowas wie ein höheres Bewusstsein? Was passiert bei mystischen Erfahrungen, die Menschen haben? Verbindung zur Geisterwelt?
Mhm.
Nein, aber ich meine, man kann sich auch darauf einlassen, dass es Dinge gibt, die man nicht begreift. Und wenn es nur metaphysische Prinzipien sind, die ich vorher genannt habe, oder transzendentale Erfahrungen. Ich habe noch eine Anekdote, die mir eingefallen ist.
Mhm.
Anscheinend sind extrem viele Physiker abergläubisch, habe ich schon ein paar Mal gelesen.
Oh, interessant.
Und ich habe doch mal von Wolfgang Pauli erzählt, der diesen Pauli-Effekt erfunden hat, also der Nobelpreisträger für Physik, der irgendwie gedacht hat, dass er einen komischen Einfluss hat auf Gerätschaften und immer alles kaputt geht, wenn er in einen Raum kommt.
Mhm.
Und der hat anscheinend mal Niels Bohr besucht, der auch Physiker ist und Nobelpreisträger. Und da gesehen hat, dass im Landhaus so ein Hufeisen über der Eingangstür hängt. Und dann hat anscheinend Wolfgang Pauli gesagt so, hä, glauben Sie daran, dass das Glück bringt?
Mhm.
Und dann hat Niels Bohr anscheinend gesagt, nein, das glaube ich nicht, aber es hilft auch, wenn man nicht daran glaubt.
Mhm. Sehr pragmatisch.
Das ist diese pascalsche Wette, wo es darum geht, sagt, man kann ja nichts verlieren, an Gott zu glauben, weil wenn es ihn nicht gibt, dann gibt es ihn nicht. Und wenn es ihn gibt, dann hat man quasi die Wette gewonnen.
Genau.
Aber die Naturalisten würden wahrscheinlich widersprechen und sagen, doch, man verliert viel, wenn man solche Glaubenssysteme aufrechterhält, die nicht beweisbar sind.
Es kann natürlich auch pragmatisch sein, im Alltag eben dann strikter zu sein mit dem, was man glaubt und zu sagen, ja, natürlich könnte es mir helfen, aber es ist auch wichtig, dass man sich sicher ist bei den Sachen und weiß, woran man glauben sollte. Und natürlich ist es pragmatisch sehr gut, an die in der Natur observierbaren Sachen zu glauben, weil damit kann man jeden Tag arbeiten und darauf kann man sich stützen.
Das wollte ich noch sagen, das ist ein mega guter Punkt. Unsere Wissenschaft ist natürlich auch extrem durch unsere Wirtschaft geprägt und halt auch generell durch menschliches Denken, das sehr zweckorientiert ist. Und dafür ist sie halt sehr nützlich. Ich finde aber, man darf eine gewisse Neugier, eine unbedingte Neugier an der Welt nicht verlieren. Und das ist halt fundamental, was die Philosophie oft macht. Also es geht nicht allen Philosophen darum, die Welt möglichst pragmatisch zu verändern. Vielen geht es einfach nur darum, rauszufinden, was tatsächlich wahr und interessant ist und wie die Welt beschaffen ist.
Ja, da stimme ich dir 100% zu. Eine unbedingte Neugier ist sehr, sehr gesund und auch offen bleiben für Neues und für verschiedene Ideen ist sehr gut. Zum Beispiel könnt ihr gerne offen bleiben gegenüber dem Bewerten unseres Podcasts mit 5 Sternen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl oder, falls ihr es schon gemacht habt, einer Freundin oder einem Freund das anraten, die es noch nicht getan hat. In diesem Sinne sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wow, was soll ich dazu noch sagen? Bleibt neugierig. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ganz normal reden wir hier.
Endlich sprechen wir normal. Willkommen bei 97,4, dem Radio für schwierige Fragen und selten gestellte Philosophen.
Die Crazy Morning Show mit Mighty Max und Amazing Adrian.
Genau. Und dann immer so Einspieler. 97,4444.
Das Beste für deinen Morgen.